die Geschichte aus der Bibel vorgelesen, wo Jona von einem Fisch gefressen wird. Sie hört also diese Geschichte und der Lehrer, der erzählt das, hört irgendwann auf zu lesen und sagt so, ja, aber das stimmt ja eigentlich alles gar nicht. Ne? Dass der da gefressen wird und dann wieder rauskommt, das, Fische können ja gar keine Menschen essen. So. Die Emma regt sich tierisch auf. Das stimmt. Was in der Bibel steht, ist nämlich wahr. Ja? Der ist vom Fisch gefressen worden. Und der Lehrer sagt, ja, nee, biologisch nicht möglich. Und Emma, doch. Und wenn ich mal im Himmel bin, dann frage ich Jona. Der Lehrer sitzt da, ganz trocken. Und was ist, wenn Jona in der Hölle ist? Na, dann musst du ihn fragen. Ja, das wirft vielleicht schon ein bisschen die Frage auf. Herzlich willkommen zu Jona 2 übrigens. Wie ist das denn mit Jona und dem Fisch? Ist das wirklich passiert? Das ist die Frage, die mich heute nicht interessiert. Darüber können wir später gern reden. Da könnte man sich ja auch ganze Abende mit füllen. Aber es wirft auch vielleicht ein bisschen so die Frage nach der Hölle auf. Und das hat vielleicht heute ein bisschen was mit dem Thema zu tun. Was bisher geschah? Prolog. Gott beauftragt Jona, nach Ninive zu gehen. Und Jona machte sich auf und ging in die andere Richtung. Er will in ein Schiff steigen und nach Tarsis fliehen. Dann kommt ein Sturm. Ja, Jona schläft aber. Schön, die Seeleute, die beten und er schläft. Und dann kommt aber doch raus, dass Jona schuld an dem Sturm ist. Und dann sagt er, okay, werft mich über Bord. Diese Matrosen so, nö, machen wir nicht. Wir rudern erstmal und dann stellen sie fest, sie können es trotzdem nicht und werfen ihn letztendlich über Bord. Da sind wir an diesem Punkt angelangt. Ich habe hier geschrieben, Jonas Abstieg. Und die Bilder zeigen auch, dass so eine Abwärtsbewegung. Und das ist schon was, was auch im ersten Kapitel, also in dem Prolog, im ersten Kapitel von Jona, so ein bisschen deutlich geworden ist. Jona bewegt sich irgendwie auf einer Reise abwärts. Ja. Jona ging hinab nach Jaffa in den Hafen, er ging hinab in das Schiff und dann ging er noch in die inneren Teile des Schiffs und lässt sich schlussendlich ins Meer werfen. Dahinter steckt so ein bisschen das Bild, dass Jona von dem Berg mit dem Tempel, ja, das ist der Bereich Gottes, da wo Gott ist, da wo das Leben ist, sich immer mehr entfernt hin zu dem Bereich der Chaoswasser, das ist auch ein ganz anderer großer Bereich in der Bibel, ein lebensfeindlicher Bereich. Gut, dann starten wir mal rein. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, ja, so ein bisschen kann man sich das so vorstellen, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches. Und der Herr befahl dem Fisch und er spie Jona auf das trockene Land aus. Fertig. Ja, die Bibelkundlichen unter euch wissen, ich habe eine Zahl rausgelassen und die zahlen können, wissen es auch. Hier steht 3 und hier steht 11. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe uns den Rahmen vorgelesen. Das ist eigentlich an sich schon mal eine schlüssige Geschichte, oder? Ja, also man könnte hier auch einfach von Vers 3 zu Vers 11 springen. Also, alles frei nachvollziehbar war Bericht, so, ne, verschlungen, langsam verdaut, wenn er betet. Was, wenn er betet? Also eigentlich ist das Komische doch nicht in der Geschichte, dass er verschlungen wird, sondern dass er betet und dass er auf der anderen Seite dann auch wieder rauskommt, ja, also dass er dann plötzlich wieder ausgespuckt wird. Okay, dann lass uns mal schauen, was zwischendrin passiert. Das ist übrigens die Elberfelder Übersetzung, also ihr dürft gerne aufschlagen, Jona 2. Und ich habe die Übersetzung an einer gekennzeichneten Stelle etwas abgewandelt. Sinnvoll. Jona betete und sprach: Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn, und er antwortete mir. Aus dem Bauch des Scheol schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere. Und Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfing mich bis an die Kehle. Die Tiefe umschloss mich. Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erderiegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die, die nichtigen Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Okay, wir müssen über einen Begriff reden. Den hier, den Begriff der Sheol. Der oder die Sheol, egal. Das ist übernommen aus dem Hebräischen. Und das ist im Alten Testament so eine Bezeichnung für den Aufenthaltsort der Toten. Ja? Also das handelt sich da so um eine Art Unterwelt. Nicht so, wie wir das vielleicht assoziieren, dass da alle die Bösen landen, sondern das ist eigentlich erstmal ein neutraler Ort, da wo die Toten sind. Ja, ist auch logisch. Also man stirbt, wird begraben und dann ist das da unten jetzt irgendwie dein Reich. Okay, soweit also der Text. Ich habe uns drei Punkte dazu mitgebracht. Ich habe euch alles verraten. Aber den ersten, der kommt jetzt. Es geht hinab in den Bauch der Sheol. Wer aufmerksam gelesen hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass sich in Kapitel 2 der Abstieg von Jona fortsetzt. Und zwar bis zum wortwörtlichen Tiefpunkt. Du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere und Strömung und gab mich alle deine Wogen und deine Wellen gegenüber mich dahin. Also wenn Wellen und Wogen über dich hergehen, dann treibst du wahrscheinlich noch an der Oberfläche. Ja, auch im nächsten Vers wird irgendwie deutlich, dass er irgendwo noch an der Oberfläche oder kurz unter der Oberfläche ist, weil da steht, dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Und dann beginnt ein tieferes Hinabsehen. Wenn es funktioniert. Ja. Wasser umfing mich bis an die Kehle. Also es steigt mir irgendwie an die Kehle. Ja. Die Tiefe umschloss mich. Seetang schlang sich um mein Haupt. Bis er schließlich beschreibt, wie er ganz unten angekommen ist. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erderiegel waren hinter mir auf ewig geflossen. Und dann wird er natürlich noch von dem Fisch gefressen. Lass mich eine Frage stellen. Die klingt, als wäre sie sehr offensichtlich beantwortbar. Was bedeutet das, dass er hinabsinkt? Und was bedeuten all diese Beschreibungen, die er da bringt? Also, in die Tiefe geworfen, Seetang, bis an die Kehle, Strömung umgab mich, zu den Gründen der Berge und so weiter. Ja, der gluckert halt ab, denken wir, ja. Aber Moment, wer solche Psalmen, solche Lieder, letztendlich ist das ja ein Lied, aus dem Alten Testament kennt, dem ist vielleicht aufgefallen, dass hier, wie auch an den anderen Stellen, zwei Dinge kombiniert werden, die auf den ersten Blick eigentlich gar nicht zusammengehören. Ganz oft werden nasse Dinge, also alle blauen Begriffe, verbunden mit einem eigentlich eher sehr trockenen Ding, wie dem Grab, der Grube, dem Bauch der Sheol. Und genauso wie jetzt bei Jona. Ist er jetzt im Wasser oder ist er in einem Grab? Und die Antwort lautet, ja. Für ihn fühlt es sich so an, als würde Gottes Schöpfungswerk rückgängig gemacht werden. Ja, jetzt muss man kurz ein bisschen sich konzentrieren. Ja. Bei der Schöpfung trennte Gott das Wasser und ließ das trockene Land hervorgehen, dass der Mensch darauf leben kann. Bei Jona, er wird jetzt in dieses Wasser zurückgeworfen. Er entfernt sich immer mehr von dem Trockenen. Er kommt dem Ort immer näher, wo man ist, wenn man tot ist. Und die Ironie an dem Ganzen ist, dass im Alten Testament, wenn solche Sprache auftaucht, dass es sich eigentlich um eine Metaphorik für irgendwelche Probleme handelt. Aber für Jona ist es Realität. Der sinkt da wirklich hinab. Und du weißt auch, wie sich das anfühlen kann, wenn solche Chaoswasser in deinem Leben zur Realität werden. Du weißt, wie es ist, in der Tiefe zu sein. Ja, wenn du komplett überfordert bist von all den Erwartungen, die Menschen an dich haben, wenn deine Eltern das eine von dir wollen, dein Arbeitgeber will das andere deine Freunde was Drittes und du weißt schon gar nicht mehr, was du eigentlich selbst willst. Du weißt vielleicht hier diese Strömung, du weißt, wie das ist, wenn die über dich hergehen, wenn du in Trends und durch den im Einfluss schlechter Menschen oder schlechten Einfluss von Menschen gefangen bist. Und ist das vielleicht wie so eine Strömung, so, ihr kennt vielleicht diese Rippströmungen, so die an Stränden, die einen zurück ins Meer ziehen und man versucht, alle Energie aufzuwenden, um wieder zurückzukommen. Aber gerade dadurch, dass man so viel Energie aufwendet, verliert man die Kraft und sinkt letztendlich hinab. Ja, du willst dein Leben eigentlich in eine andere Richtung lenken, als sie gerade strömt, aber es kostet dich so viel Energie, dagegen anzukommen. Du weißt, wie sich das anfühlt, wenn sich Seetangschlingen um dein Haupt legen. Ja, wenn dich negative Gedanken so festhalten, dass du das Gefühl hast, gefangen zu sein in einem Netz aus Ängsten und Was-Wenns und Zweifeln, aus dem du dich gar nicht befreien kannst. Wenn deine Gedanken sich nur noch im Kreis drehen und du gar keinen klaren Kopf mehr bekommst. Wenn du auf das leere Blatt vor dir starrst und feststellst, dass du das schon seit Stunden tust. Du weißt, wie das ist, in der Scheole zu sein. Ja, da in der Unterwelt, wo keine lebende Menschenseele ist, wo du allein bist, du hast absolut niemanden. Du weißt, wie das ist, wenn Gottes gute Schöpfung rückgängig gemacht wird. Ja, Stichwort Burnout. Also, wo das, was eigentlich leben und blühen sollte in deinem Leben, deine Beziehung, deine Hobbys, deine Berufung, auf Arbeit, was auch immer, langsam beginnt zu verwelken. Was eigentlich ein Segen sein sollte, wird zur Last. Den Ruhetag, hier den siebten Tag, den siebten Schöpfungstag, gibt es bei dir schon vielleicht lange nicht mehr. Und Stück für Stück wandert dein Leben Tag für Tag zurück. Irgendwann gibt es vielleicht auch kein Licht mehr, sondern nur endlose Finsternis und Depression. Du weißt, wie das ist, wenn das Gute, was du aufgebaut hast, rückgängig gemacht wird. Wenn du dich engagierst und dir richtig Mühe gegeben hast, du hast was in der Gemeinde aufgebaut oder in deinem Freundeskreis, ja, hast gesagt, ja, das will ich jetzt für Gott tun. Dann kommt eine Beziehung, die in die Brüche geht, eine Person, die die Gruppe verlässt, ein Streit und es fühlt sich so an, als wäre alle Mühe umsonst gewesen. Und du weißt auch, wie es ist, wenn du wie Jona in Vers 4 sagst, du Gott hast mich da in die Tiefe reingerufen. Aber eigentlich weißt du auch genau, ja, ich habe da schon so ein bisschen Schritte selber drauf zugegangen. Und in all solchen Situationen kann es sich ein bisschen so anfühlen, als würde man mehr tot sein als lebendig. Wo schreit deine Seele? Jonas Reaktion irgendwie toll. Das ist auch das einzige Mal im ganzen Buch, das ich hier toll finde. Aus dem Schoß der Scheol rief ich um Hilfe. Er ruft um Hilfe. Schauen wir uns mal den Rahmen kurz an. Hier werden zwei Informationen sehr betont. Erstens, also Jonas betet, wie wir gerade festgestellt haben, und generell so ein bisschen die Art der Kommunikation. Der Herr bestellte einen Fisch, Jonas sprach und betet und der Herr befahl den Fisch. Und dann das zweite ist die Ortsinformation. Im Bauch des Fisches, betete aus dem Bauch des Fisches, auf das trockene Land. Irgendwie hängt hier der Ort mit der Tätigkeit sehr zusammen. Deswegen aus diesem Punkt jetzt nicht nur die Frage, wo schreit deine Seele, sondern auch, wo wendest du dich zu Gott? Ich habe bewusst mit wo gefragt, weil das jetzt hier so eine entscheidende Information sind. Bestimmte Orte sind mit bestimmten Tätigkeiten verknüpft. Also wenn ich in eine besonders beeindruckende Kirche gehe, dann bin ich automatisch irgendwie still. Wenn ich in der Kneipe bin, dann trinke ich automatisch und so weiter. Und irgendwie erscheint es für uns auch logisch, dass Jona hier im Bauch der Scheol einfällt zu beten. Also ist auch ein bisschen ironisch, wenn man mal drüber nachdenkt, denn im Schiff bei den Seeleuten, wo er eigentlich beten könnte, da schläft er. Und im Fisch, wo er eigentlich schlafen, also sterben sollte, Entschuldigung, habe ich gesagt, schläft er oder betet er? Egal. Wo er eigentlich beten sollte, da schläft er. Und im Fisch, wo er eigentlich sterben sollte, da betet er. Vorher kommt er nicht auf die Idee, sich zu Gott zu wenden. Mittendrin dann schon und hinterher auch nicht. Wie ist es bei dir? Und ich will es gar nicht werden. Also ist mir egal. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht? Wie verhalten sich diese beiden Fragen zu dir? Wendest du dich vorher zu Gott, mittendrin oder danach? Und wo fängst du an zu beten, vielleicht auch mal ganz konkret, auf die Orte deines Lebens bezogen? Gibt es einen Ort, den du mit Beten verknüpfst? Also manch einem hilft es vielleicht, sich da eine Regel zu setzen, ja? Wenn ich Auto fahre, dann bete ich. Wenn ich da und da bin, dann wende ich mich zu Gott. Ich habe mir jetzt einen Tisch gekauft vor einem halben Jahr, den ich nur benutze für Gäste oder Andachten und stille Zeit. Und das ist der Ort, wo ich automatisch weiß, oh, hier kann ich in die Gegenwart Gottes kommen. Erster Punkt, hinab in den Bauch der Sheol. Und Zusammenfassung, wo schreit meine Seele und wo wende ich mich zu Gott? Zweitens, vielleicht sagst du jetzt, schön und gut, anfang zu beten. Aber mir antwortet Gott irgendwie nicht. Ja, Jona antwortet doch, mir nicht. Berechtigte Frage. Schauen wir uns mal die Reaktion Gottes auf sein Gebet an. Und der Herr befahl dem Fisch und er spie Jona auf das trockene Land aus. Was da steht, ist das hebräische Wort ka oder ke, also das ist so. Das klingt schon ein bisschen derbe. Ja, das kommt eigentlich unserem deutschen Wort kotzen am nächsten. Also ausspucken, speien, sich übergeben. So muss man sich das vorstellen. Und der Autor von Jona möchte uns sagen, dass Gott irgendwie nicht so ganz begeistert ist von seinem Gebet. Und das ist jetzt sehr passend. Mein zweiter Punkt heißt ein halbherziges Gebet. Das deutet jetzt schon so an, warum das so ist. Ja, aber die Gelehrten haben da ein bisschen sehr unterschiedliche Meinungen dazu, wie Jona jetzt in Kapitel 2 ist. Also manche sagen, hier ist der Moment, wo Jona endlich zu Gott findet. Ja, andere jedoch, der ist genauso schlimm wie im Rest des Buches. Aber das ist mir an der Stelle gar nicht so wichtig. Denn letztendlich ist es ja bei Jona genauso wie bei uns, wenn wir uns am Boden befinden. Wir wissen auch nicht mehr so richtig, was eigentlich unsere innersten Motive sind. Ja, ob wir eigentlich gerade gut oder böse sind oder wenn wir in Überforderung versinken, ich glaube, dann ist das gerade eine Frage, da wissen wir gar nicht Bescheid. Aber es gibt dennoch ein paar Indizien dafür, warum das zumindest halbherziges Gebet ist, warum Jona zumindest nicht mit ganzem Herzen hinter seiner Zuwendung zu Gott steckt. Und ich habe mal drei aufgelistet. Erstens, sein Gebet ist eine Kopie. Jeder Vers kommt irgendwo in dem Psalm vor, nur dass Jona ihn leicht abwendet. Abwandelt. Das ist jetzt kein Verbrechen, im Gegenteil, ist richtig cool. Also wir dürfen uns die Psalmen nehmen und sie beten, das hilft uns, das ist richtig genial. Schaut man sich allerdings an, von welchem Psalm er zitiert, dann fällt auf, das ist Klage und Dank und Lob, aber nie, dass das irgendwie ein Psalm ist, in dem es darum geht, dass jemand sich bei Gott entschuldigt, ja, Buße tut, umkehrt. Davon, das zitiert Jona nicht. Und das sagt er auch nicht. Er sagt nie, dass es ihm leid tut. Also er kopiert sein Gebet, aber nicht aus einem Buchstaben. Zweitens, die Seeleute tun, was sie sagen. Ja, wir erinnern uns an Kapitel 1. Der Sturm legt sich, als Jona ins Meer gerufen wird, und die tun Gelübde und die sagen, ja, wir werden jetzt Gott opfern, und dann machen sie das auch. Die werden so ein bisschen wie ideale Israeliten dargestellt. Und Jona verspricht zwar großspurig, was er tun wird, aber wenn wir weiterlesen, dann fällt uns auf, dass er das gar nicht so richtig macht. Ja, also er sagt, ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes, was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Wir wissen aber, dass er eigentlich hinterher immer noch ziemlich selbstsüchtig ist und er tut es, er geht dann nach Ninive, aber ist irgendwie seine Predigt dann auch viel zu kurz, das werden wir dann wahrscheinlich nächste Woche hören. Jona sagt zwar, was er Tolles tun wird, tut es aber nicht. Und das Dritte, stattdessen zieht er über die Matrosen her, weil die im Sturm ihre Götzen da angerufen haben. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Er weiß ja nicht mal, wie die Matrosen nun zu ihren Göttern da stehen und ob sie sich nicht doch zu dem lebendigen Gott gewendet haben. Ja, turns out haben sie. Aber er sagt erstmal, naja, irgendwie bin ich ja schon ein bisschen besser als die. Also ist schon so ein bisschen arrogant. Und so können wir das genauso erleben. Ja? Also wir können auch Gottes Wort hören, das erkennen und drüber nachdenken, wie das sich auf alle um uns herum bezieht. Aber uns selbst vergessen wir auch manchmal. Und ich glaube, hier liegt so ein bisschen der Anschein davon, dass man denkt, irgendwie ist das doch ein voll gutes Gebet, aber es ist halt nicht wirklich Reue drin. Ich könnte jetzt auf uns eindreschen und sagen, kehre richtig um. Mach's ganz herzlich. Aber ich glaube gar nicht, dass das der Text unbedingt sagen will. Weil häufig ist es doch so, dass wir genau Bescheid wissen, was wir falsch machen. Also wir wissen doch, ja, wenn wir was falsch gemacht haben, das wird uns, glaube ich, ganz oft auch gesagt. Wir können uns das ganz häufig auch reflektieren. Und wir wissen auch Bescheid, dass Gott ein Gott ist, der uns annimmt. Aber unsere Gefühle hindern uns häufig trotzdem daran, den Schritt zu gehen, dass wir unsere Schuld offen vor Gott und uns selbst auflegen. Und sorgen stattdessen dafür, dass wir wie Jonas so tun, als wären sie nicht da. Als wäre die Schuld nicht da. Wir schämen uns nach persönlichem Versagen, offen mit unserer Schuld umzugehen. Ja, wie oft beobachte ich das an mir selbst? Ich bin Christ und ich weiß ganz genau, ja, die Schuld, die Sünde hat keine Macht über mich, weil Jesus ist für mich am Kreuz gestorben und so weiter. Aber dann reagiere ich irgendwie trotzdem gereizt oder gehe auf Vermeidungskurs, einfach weil mich so ein Scham- und Schuldgefühl hemmt. Und genau da sitzt Jona übrigens auch. Ja, Jona ist im Bauch des Fisches, die Innereien. Das Gedärm, das gilt im jüdischen Denken so ein bisschen als der Sitz der tiefsten, innersten Gefühle wie Schmerz, qualvoller Trauer, tiefer Zuneigung oder Sehnsucht. Und genau da sitzt Jona drin. Und wir kennen das auch, wenn wir so sehr von unseren Gefühlen gefangen sind. Aber was machen wir da? Sei wie der Fisch, der vor Gott sein Innerstes auskotzt. Das ist ja die Ironie an der ganzen Sache. Der Fisch geht irgendwie ehrlicher um mit dem, was ihm im Magen rumgeht, als Jona. Jesus sagt mal, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und vielleicht machst du es ungefähr so. Du sagst zu Gott so, ja, hey Gott, diese blöde Scham und diese Schuld, die hemmen mich so sehr, dass ich vor meinem Bruder und meiner Schwester gerade nicht ehrlich sein kann. Und das ist doch nur ein Fehler. Das kotzt mich ein bisschen an. Bitte befreie mich davon und gib mir den Mut, dass ich mich nicht verstellen muss. Probier das mal aus. Und dann schau, was passiert. Punkt 2. Ein halbherziges Gebet. Wenn du von deinem Innersten, also von deinen Gefühlen gehemmt wirst, sei wie der Fisch, der vor Gott sein Innerstes ausspeit. Okay, Punkt 3. Der Drache ist ein Taxi. Jetzt denkst du vielleicht, schön und gut, beten und vielleicht antwortet auch mal Gott, ne, wie Jona antwortet. Aber Jona spricht das Gebet doch, während er noch in dem Fisch sitzt. Der ist dann eigentlich noch gar nicht gerettet. Was bringt mir das denn? Da kann ich nur sagen, Leute, wir müssen über den Fisch reden. Und bevor wir jetzt komplett verdutzt werden, lass mich kurz erklären. Wir kennen die Geschichte von Jona. Wir wissen, wie das ist, ja, dass er sich ins Meer werfen lässt und dann kommt der Fisch und dann verschluckt er ihn und so weiter. Ein Leser aber vor 2500 Jahren hätte an der Stelle, wo etwas kommt, das Jona verschlingt, etwas vollkommen anderes erwartet. Denn eigentlich war alles da für eine Drachengeschichte, wie sie im Altertum richtig typisch war. Ja, Israels Nachbarländer hatten allerlei Mythen von Drachen, die leben nicht, wie wir das so aus Filmen kennen, in der Luft, sondern im Meer. Und die kämpfen irgendwie mit einem Sturmgott. Und das haben wir auch sehr gerne gezeichnet. Das ist hier zum Beispiel eine ägyptische Zeichnung. Findet sich überall auf irgendwelchen alten Steinen und sowas. Und auch die Bibel greift diesen Meeresdrachen öfter auf, als man denkt, jedoch mit einer komplett anderen Botschaft. In der Bibel heißt er zum Beispiel Leviathan, Tannin oder Nahash. Nahash, das Wort für Schlange. Die Namen könnt ihr alle vergessen. Aber schon auf den ersten Seiten lernen wir ihn kennen. Als ein Geschöpf wie jedes andere. Als ein Geschöpf, das Gott ins Meer setzt. Nicht als ein gottgleicher Gegner, mit dem sich Gott prügelt. Ja. Und dann in Kapitel 3 vom 1. Mose, ja, als die Schlange, die Adam und Eva mit List verführt. Später dann als eine Kreatur, die von keinem Besitzer greift. Und dann werden immer wieder böse Könige als ein solcher Meeresdrache beschrieben. Ja. Das Bild dient dafür, zu zeigen, dass sie Gottes gute Schöpfung zurück ins Nichts ziehen. Und das steht meistens zusammen mit Sturm, Fluten oder dem Verschlingen anderer Länder oder Personen. Sturm, Fluten, Verschlingen anderer Personen. Ja, all das sind die Indizien, die hier da sind. Dass das Tier, was eigentlich der Erwartung nach Jona verschlingen sollte, ein Meeresdrache sein sollte. Und dann stellt es sich heraus, es ist ein Fisch. Der Leser im Altertum wird hier erstmal kräftig gelacht haben. Ein Fisch ist doch wohl genau das Gegenteil von einem furchterregenden Monstrum. Ja, und der kommt ja auch gar nicht zu Jonas Zerstörung, sondern zu seiner Rettung. Ein sehr schlauer Mensch schrieb einmal, der große Fisch ist die Comic-Version eines antiken Albtraums, des großen Monsters aus der Tiefe, das Chaos und Zerstörung, die Überflutung und den Untergang der Welt darstellt. Um die Macht des Gottes Israels zu bezeugen, greift die Heilige Schrift oft auf die Albträume der altorientalischen Mythologie zurück und nutzt die Bilder für ihre eigenen Zwecke. In Jona jedoch wird der Albtraum zur Komödie. Die Kreatur, die Jona verschlingt, ist kein schreckliches Monster aus der Tiefe, sondern nur ein riesiger Fisch. Nennen Sie es Monster, wenn Sie wollen, das ist keine große Sache. Wohin du auch gehst, der Herr, der sie, also die Monster, geschaffen hat, ist vor dir und kann dir einen Weg bereiten, selbst wenn dieser Weg ein riesiger Fisch ist. Was auch immer dir Angst macht, vielleicht ist es genau das Taxi, das Gott benutzen möchte, um dich an den Ort zu bringen, den er für dich vorgesehen hat. Ich glaube, bei uns oder in unserer jungen Generation ist es häufig so eine Menschenfurcht. Ja, wie oft merke ich das, dass ich wochenlang irgendwie mich nicht traue, jemanden anzusprechen. Ich weiß genau, ich müsste jetzt diese Person eigentlich ansprechen. Ja, ich habe da was dringend zu klären. Aber ich fühle mich innerlich so gehemmt. Ja, und dann mache ich es letztendlich doch. Und dann bin ich richtig euphorisch nach dem Gespräch und freue mich, dass ich es gemacht habe. Es hat mich zu einem neuen Menschen gemacht. Und Gott setzt noch einen drauf. In der Einleitung, wird der Fisch dreimal erwähnt. Zweimal davon als ein männlicher Fisch. Dag, wenn wir berichten. Das dritte Mal als ein weiblicher Fisch. Dagger. Also der männliche Fisch, der Jona in Vers 1 verschlingt, wird zu einem weiblichen, sobald Jona in dessen Eingeweide ist. Also deren Eingeweide in dem Fall. Man hat sich wirklich lange den Kopf zerbrochen. Warum ist das so? Warum wird der Fisch weiblich? Und einige deuten das so, dass der Fisch hier zu einem Mutterfisch wird. Ja, also der Bauch des Fisches, der Bauch der Sheol, der Jona verschlingt, ist der gleiche Bauch, der ihm ein neues Leben spendet. So gar ein Wesen wie der Drache, ja, kann für Gott zu einem Werkzeug seiner Pläne werden. Es ist, als würde Jona neu geboren werden und das Mittel des Todes, also der Drache, bietet plötzlich einen Weg aus dem Tod an. Eine andere Person in der Bibel beschreibt es so: Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in den Sheol hinab und wieder hinauf. Er führt in den Sheol hinab und wieder hinauf. Wenn ich Jona 2 mit einem Satz beschreiben würde, dann das. Welche Person ist das, die das sagt? Das ist Hannah, eine ganz normale Frau, nachzulesen im 1. Samuel 2. Und die betet und singt das, nachdem sie ein Kind bekommen hat. Alle Eltern, als ihr euer erstes Kind gekriegt habt, habt ihr da auch gebetet: Der Herr führt in den Sheol hinab und wieder herauf. Ein ziemlich komisches Ding. Ein ziemlich komisches Gebet nach einer Geburt, oder? Hannah deutet die Geburt eines Kindes als ein kosmisch signifikantes Event. So sie auch. Ja, Jona benutzt die gleiche Sprache. Sie spricht davon, wie Gott das ganze Universum dirigiert hat, als sie ein Kind bekommt. In der biblischen Vorstellung ist diese Fruchtbarkeit des Mutterleibs, das ist ein Geschenk wie im Garten Eden. Ja? Der Mutterleib wird zu einem kleinen Mini-Eden für die Erschaffung neuer Menschen. selbst eines so verkorksten wie Jona. Der Drache ist ein Taxi. Hinauf. Und was wir uns mitnehmen können? Was, wenn das Ding, vor dem du Angst hast, bei Gott dasjenige ist, das dich rettet? Okay, Epilog. Ein bisschen Ernsthaftigkeit. Ich möchte euch eine Hausaufgabe geben. Keine Sorge, ist freiwillig, musst du nicht abgeben. Aber wenn du nächste Woche mal in der Mittagspause dein Essen schlürfst und dir sagst, dass es jetzt vielleicht keine Zeit ist, dir die nächste Folge auf Netflix reinzuziehen, dann liest doch nochmal Jona und überleg dir, welche Parallelen es von Jona zu Jesus gibt und auch welche unterschiedlichen Aussagen es gibt. Und dann kannst du vielleicht mit jemandem ins Gespräch drüber kommen, was dir aufgefallen ist. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist oder gar keine Ahnung hast, was der Typ davon labert, ja, das ist nicht so schlimm, die frommen Leute reden wieder ihr Jesus-Zeug, aber dann erinnere dich an das, woran du gedacht hast, als es vorhin um den Bauch des Sheols ging, ja? Wo schreit deine Seele? Ich sag dir was, wovon ich super überzeugt bin, weil ich es schon ausprobiert habe und gefällt bin. Kein Mensch wird dich und mich retten. Glaub mir das, ich habe schon oft versucht, mich von einem Menschen retten zu lassen. Wir sind nicht wie Gott. Wir Menschen sind nicht wie Gott, der aus einem furchteinflößenden Drachen ein Unterwassertaxi machen kann, das uns zur nächsten Lebensstation führt. Wir sind eher wie Jona, wie der Jona, der selbst zum Meeresdrache wird, weil er in Kapitel 1 derjenige ist, der den Sturm verursacht. Und weil wir Menschen so sind, wird dich und mich auch kein Mensch aus der Trennung mit Gott und aus dem Bauch des Sheols retten. Gott kann es. Der den Fisch bestellt hat, als würde er ihn auf Amazon bestellen, um damit Jona zu retten, der kann es. Und Gott kann es vor allem in Jesus. Weil Jesus Gott ist und selbst wie Jona hinabgestiegen ist. Und zwar sogar vom Himmel herabgestiegen ist und seine Göttlichkeit aufgegeben ist. Und Mensch geworden ist wie wir. Jesus muss man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie ein Rettungsschwimmer. Ja, ein Rettungsschwimmer, der kann dich nur retten, wenn er nicht in Gefahr steht, selbst zu ertrinken. Und Jesus stand an sich nicht in der Gefahr. Also doch stand er auch, er war genauso den gleichen Versuchungen ausgesetzt wie wir. Aber Jesus hat sich nie selbst verschuldet in Sünde begeben, in die Trennung von Gott. Aber er hat sich wie Jona an den Ort begeben, wo man ist und eigentlich tot ist. Und der war tot. Jesus war tot. Ja, er hat das stellvertretend für uns gemacht. Deswegen sagen wir so Dinge wie, er hat unsere Schuld auf sich genommen. Er lag in dem Grab der Sheol, um dich aus deinem Unterwassergrab rauszuholen. Er hat sich für uns geopfert. Und weil er dann wie Jona auf der anderen Seite wieder rausgekommen ist, weil er wieder lebendig geworden ist, hat er uns damit gezeigt, was möglich ist. Er ist der Retter, der unsere Sheol-Situation auf einen Schlag überwunden hat. Und deshalb kann er uns auch neu machen. Und das, meine Freunde, ist das Zeichen des Jona, oder zumindest ein Teil davon. Davon redet Jesus selbst. Den zweiten Teil kommen wir vielleicht nächste Woche mit. Wie kann ich jetzt darauf reagieren? Rede mit Gott. Kotz aus, was in deinem Innersten vorgeht. Und dann sage ich ihm das, was ich ihm jetzt auch sagen möchte, wenn ich zum Abschluss mit ihm bete. Denn ich brauche es genauso wie jeder andere auch. Ja, Jesus, ich brauche das, dass du mich neu machst, dass du mich rettest. Ich brauche deine Rettungsmission. Ich nehme dein Gnadengeschenk an und ich möchte von nun an in enger Verbundenheit mit dir leben. Mach du